Es ist 20.30 Uhr.
Bayern 2. Nachtstudio.
Heute mit einem Essay von Michael Reitz über das fast perfekte Verbrechen, postmodernes Denken und Wirtschaftskrise.
Etwa alle 3 Monate bekomme ich von meiner Bank einen Brief. Er ist sehr freundlich gehalten und fordert mich dazu auf, doch zu einem Beratungsgespräch vorbeizukommen. Zunächst erschrecke ich immer, denke, dass mein Dispositionskredit überzogen ist oder dass das Finanzamt eine Steuerfahndung durchführt und deshalb mit meiner Bank Kontakt aufgenommen hat. Doch schon bald merke ich, dass der Grund ein ganz anderer ist. Man will mir Kredit geben. Genauer, meine Bank schlägt mir vor, dringend einen Kredit zu brauchen. Meist werde ich einen Tag später von einem Bankangestellten angerufen und auf meine Frage, was dieses Bombardement mit Werbepost soll, wird mir gesagt, jeder Mensch habe doch Wünsche, die er sich schon lange erfüllen will. Ein neues Auto, den hochauflösenden Fernseher oder eine Reise in ein exotisches Land. Ich bin also kreditwürdig und nicht verdächtig, mit meinem Geld wie ein Hallodri umzugehen. Trotzdem kommt mir das Ganze ausgesprochen merkwürdig vor. Ich soll mich, wenn es irgendwie geht, verschulden. Trotz der Tatsache, dass die Bank eigentlich so genau gar nicht wissen kann, ob ich die Raten auch in 5 oder 10 Jahren zu zahlen in der Lage bin. Schließlich bin ich selbstständiger Autor und verfüge über kein regelmäßiges Einkommen. Mir fällt auf, hier hat sich wohl was geändert. Denn vor 2 Jahrzehnten wäre das unmöglich gewesen. Um Schulden machen zu können, hätte ich früher zur Bank gehen müssen und niemand hätte mir eine Einladung zur Aufnahme eines Kredits geschickt. Als freier Schriftsteller und ehemaliger Philosophiestudent war ich, genau besehen, das, was man nicht liquide nennt. Jetzt werde ich dazu aufgefordert, mir eine simulierte Welt zu schaffen oder zumindest an ihr teilzunehmen. Die Welt des schönen Scheins, finanziert durch fremdes Geld. Noch dazu in einer Zeit, in der einem das Wort Krise tagtäglich begegnet. Immobilienkrise, Finanzkrise, Krise der Staatsfinanzen. Hinzu kommt, dass auch von einer Krise unserer Wertesysteme und Begriffe die Rede ist. Von einer Krise der Ideen, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen und die alle bisherigen Deutungsmuster ad absurdum führt. Das kommt mir bekannt vor. Und zwar aus der philosophischen Richtung der postmodernen oder zeitgenössischen französischen Philosophie. Ihre Autoren, Denker wie Paul Virilio, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida und vor allem Jean Baudrillard, stellten in den 1980er und 90er Jahren so ziemlich alles in Frage, was bis dahin gegolten hatte. Im Kern heißt es dort, es wird keine großen Theorien mehr geben. Die Realität ist nur simuliert. Die maßgeblichen Ansätze der Moderne seien gescheitert.
Der Begriff Postmoderne dient zur Bezeichnung des Zustandes der abendländischen Gesellschaft, Kultur und Kunst nach der Moderne. Vertreter der Postmoderne kritisieren das Innovationsstreben der Moderne als automatisiert. Sie bescheinigen der Moderne ein illegitimes Vorherrschen eines totalitären Prinzips, das auf gesellschaftlicher Ebene Züge von Despotismus in sich trage. Maßgebliche Ansätze der Moderne seien eindimensional und gescheitert. Dem wird die Möglichkeit einer Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander bestehender Perspektiven gegenübergestellt. Quelle: Wikipedia.
Charakteristisch für die Postmoderne ist das Nebeneinander verschiedener Denkansätze. Deshalb gibt es nicht das spezifisch postmoderne Denken, ein ganz bestimmtes Buch oder eine herausragende philosophische Schule, die reinste Postmoderne wäre. Die Disziplinen greifen ineinander. Kunst, Ethnologie, Psychologie, Soziologie und Philosophie. Buchstäblich alles, was seit circa 200 Jahren die Säulen unserer Ideengeschichte ausmacht, wird für unwirksam erklärt. Das geht bei dem französischen Denker Jean Baudrillard sogar so weit, die Existenz einer erfahrbaren Realität anzuzweifeln. Jean Baudrillard, 1995 in seiner Schrift »Das perfekte Verbrechen«.
Das perfekte Verbrechen ist das einer uneingeschränkten Realisation der Welt durch Aktualisierung aller Daten, durch Transformation all unserer Handlungen, aller Ereignisse in reine Information. Die vorzeitige Auflösung der Welt durch Klonung der Realität und Vernichtung des Realen durch sein Double. Die Abwesenheit der Dinge von sich selbst. Die Tatsache, dass sie nicht stattfinden, obwohl sie so tun, als ob. Die Tatsache, dass alles sich hinter seinen eigenen Schein zurückzieht und deshalb nie mit sich selbst identisch ist. Darin liegt die materielle Illusion der Welt.
Klonung der Realität. Ganz von der Hand zu weisen scheint das nicht zu sein. Vor allem, wenn man sich ansieht, was am Beginn der derzeitigen Wirtschaftskrise in den USA geschah. Es wurden Kredite an Menschen vergeben, die definitiv nicht in der Lage waren, sie zurückzuzahlen. Diese Schuldverschreibungen, Collateralized Debt Obligations, kurz CDOs oder Credit Default Swaps, CDS, wurden dann von den Kreditgebern an Interessenten weiterverkauft. Und von diesen wiederum in Pakete geschnürt, die nochmals weiter veräußert wurden, bis schließlich die Blase irgendwann platzte. Haben wir hier, in Verbindung von dem, was Baudrillard unter geklonter Realität versteht, und den Kreditverschreibungen, eine erste Spur der Gemeinsamkeiten zwischen postmodernem Denken und aktueller Finanzkrise? Derart abstraktes Gedankengut als Erklärungsinstrument wirtschaftlicher Zusammenbrüche? Um das ausreichend zu diskutieren, braucht man Experten. Nach Möglichkeit solche, die sich mit Philosophie und Ökonomie gleichermaßen auskennen.
Ich denke schon, das postmoderne Denken hat ein paar Begriffe zur Verfügung gestellt, die tatsächlich hervorragend passen, um mit den Krisen der Gegenwart umzugehen, wenigstens geistig umzugehen.
Das ist Norbert Bolz. Er ist Medien- und Kommunikationstheoretiker an der Technischen Universität Berlin und gilt als einer der besten Kenner postmoderner Theorien. Seine These, basierend auf dem Denken der Postmoderne? Klare Orientierungen, wie sie die großen Ideen der Moderne versprochen hatten, das Denken der Aufklärung etwa oder das liberale Gedankengut, existieren nicht mehr.
So ist die Prophezeiung eingetroffen. Wir leben in einer Welt, in der es die wichtigste Aufgabe des Zeichens ist, die Realität verschwinden zu lassen und dieses Verschwinden zugleich zu vertuschen. Die Medien tun heutzutage nichts anderes. Darum wird sie das gleiche Schicksal ereilen. Nichts will sich heute genau anschauen lassen, sondern will nur noch visuell aufgenommen werden und zirkulieren, ohne Spuren zu hinterlassen. Darum ist es heutzutage schwer geworden, den Schein zu erfassen. Jean Baudrillard.
Wie schwer es geworden ist, den Schein zu erfassen, zeigt sich daran, wie unmöglich es ist, den tatsächlichen Umfang der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zu bestimmen. Und ähnlich der postmodernen Philosophie scheint sich der Ursprung der ökonomischen Krise auch aus mehreren Quellen zu speisen. Eine davon nennt Norbert Bolz.
Ich denke vor allen Dingen an den Gedanken des Referenzverlusts der Zeichen, wie man das genannt hat, also der eigentümlichen Tatsache, dass wir es heute mit Zeichen zu tun haben, denen man gar nicht so ohne weiteres einen Gegenstand zuordnen kann, sondern die sich scheinbar nur auf sich selbst beziehen, ihre Dynamik nur noch aus sich selbst gewinnen. Wenn man das so abstrakt sagt und vielleicht auch unverständlich klingend sagt, wird es sofort plausibel und einleuchtend, wenn man das Wort Zeichen durch das Wort Geld ersetzt. Denn das scheint ja gerade das hervorstechende Merkmal der gegenwärtigen Zeit zu sein, dass Geld funktioniert, umläuft und in Krisen hineinreißt, ohne dass noch eine reale Ankopplung an die Wirtschaft, so wie man sie früher verstand, als Realwirtschaft erkennbar wäre.
Dieser Referenzverlust der Zeichen wird auch dann augenfällig, wenn man sich die heutige Bedeutung der Börsenindizes DAX und Dow Jones vergegenwärtigt. Vor Jahren noch klare Indikatoren für den Gesundheitszustand des Aktienmarktes, ist ihre Aussagekraft heute bei weitem nicht mehr so hoch. Das verweist auf den französischen Denker und wesentlichen Vertreter dieser Philosophie, Jean-François Lyotard. In seinem 1979 erschienenen Buch »Das postmoderne Wissen« benannte er das »Verschwinden der großen Erzählungen«. Gemeint war damit, dass in der heutigen Zeit nichts mehr zusammenhängend und schlüssig gesagt werden kann. Bei gesellschaftlichen oder ökonomischen Phänomenen ist niemals mehr nur eine Ursache auszumachen. Und das macht auch ihre Handhabung so schwer. Paul Verillaud fügte in einem 1990 erschienenen Essay einen Gedanken hinzu, den er als rasenden Stillstand bezeichnete. Gerade wegen der ungeheuren Beschleunigung der sozialen und ökonomischen Vorgänge werde die Welt zunehmend unkontrollierbar. Die hohe Geschwindigkeit, mit der wir leben, täusche darüber hinweg, dass wir uns in einem Stillstand befinden. Wir reagieren nur noch auf Beschleunigung, statt sie zu kontrollieren. Verillaud bezog sich damals auf die Einführung des computerisierten Börsenhandels, des sogenannten Program Tradings, das im Jahr 1987 einen Aktiencrash nach sich zog.
Glaubt man, dass das berühmte Program Trading der Finanzplätze London und New York nur die Ökonomie der Erde, nur die automatische Notierung der Börsenwerte betrifft? Welch ein Irrtum! Die Implosion der Realzeit bedingt von nun an die Gesamtheit des Austauschs. Und die Erfahrung des von der Computertechnik verursachten Börsencrashs im Jahre 1987 ist nur das Vorzeichen für andere ökonomische Katastrophen. Vor allem aber ist sie das Vorzeichen für die Vielzahl der dramatischen Brüche im Bereich des sozialen Austauschs und der sozialen Kommunikation. Paul Verillaud.
Geld ist auch ein soziales Kommunikationsmittel. Wenn es nur mehr virtuell vorhanden ist, wie im computergestützten Börsenhandel, verändert sich auch die Kommunikation darüber. Sie wird beziehungsloser und isolierter. Ein Beispiel dafür sind die ungeheuren Summen, von denen im Zusammenhang mit der Beherrschung der Finanz- und Wirtschaftskrise die Rede ist. So beispielsweise ein 750 Milliarden Euro Rettungsschirm der Europäischen Gemeinschaft für Mitgliedstaaten, die in Sackgassen geraten. Die Wirtschaft wird zunehmend irreal und sucht ihr Heil in der Vortäuschung funktionierender Geld- und Warenströme. Eines der besten Beispiele dafür fanden wir im Jahr 2009. Um der notleidenden Automobilindustrie zu helfen, führte die Bundesregierung eine sogenannte Abwrackprämie von 2.500 Euro für extrem umweltbelastende Pkw ein. Vorausgesetzt, dass man sich einen neuen Wagen kauft. Kurzfristig entstand so der Eindruck, der Autoindustrie ginge es blendend und der Konsument halte sich nicht länger zurück. Unser herkömmlicher Begriff von wirtschaftlichen Tatsachen erscheint angesichts solcher Maßnahmen der Realitätsumbiegung nicht mehr brauchbar. Genau das hatte Jean Baudrillard schon 1995 als das vorherrschende Merkmal kommender Zeiten prognostiziert. Die Realität, wie sie wirklich ist, verschwindet nach Baudrillard zugunsten einer Simulation von Hyperrealität, in der das Leben, das Soziale und auch die Ökonomie mit Größen hantiert, die nur scheinbar existieren. Es entsteht eine Welt des Als-ob. Wir lassen die Jalousien des Abteilfensters herunter und tun einfach so, als führe der Zug. Norbert Bolz.
Natürlich verschwindet die Realität nicht. Was verschwindet, sind die Indikatoren für Realität, an die wir uns gewöhnt hatten. Das Handfeste. Das Handfeste verschwindet hinter den Zeichen, so wie der Welthandel zunehmend hinter den Geldströmen verschwindet. Und das macht uns Angst.
Das Verschwinden der handfesten Wirklichkeit, also desjenigen, was wirkt, wird in dieser Krise besonders deutlich. Schätzungsweise werden pro Tag an die 50 Billionen US-Dollar rund um den Globus geschickt, wovon noch nicht einmal 1% gebraucht wird, um reale Rechnungen zu bezahlen. Zum größten Teil virtuelles Geld. So auch unsere Gehaltszahlungen, Rechnungen, Abbuchungen, Daueraufträge. Sie stehen als immaterielle, also nicht fassbare Größen in Zahlenform auf unseren Kontoauszügen. Trotzdem bekommen wir Mahnschreiben oder schicken selber welche, wenn das virtuelle, nicht sichtbare Geld ausbleibt. Wir operieren also mit etwas, das offenbar gleichzeitig existent und nicht existent ist. Und das geschieht auch in einem größeren Maßstab. Aus Anlass des Griechenland-Desasters wetten Spekulanten auf die Komplettpleite des griechischen Staates, statt alles zu unternehmen, dies zu verhindern. Ein Ereignis, das noch nicht eingetreten ist und vielleicht auch gar nicht eintreten wird, bewegt also Milliarden von Euro, die nie jemand mit aufgedrucktem Zahlenwert, Wasserzeichen oder Seriennummer zu Gesicht bekommt. Das bringt einen weiteren postmodernen Begriff ins Spiel, den der Dekonstruktion. Er geht zurück auf den französischen Philosophen Jacques Derrida. Zeichen, der Sinn von etwas, seine Bedeutung sind nicht mehr genau zu bestimmen. Alles kann möglich sein, auch das glatte Gegenteil eines vernünftigen wirtschaftlichen Handelns. Derrida behauptete, dass die Auseinandersetzung mit einem Problem nach bestimmten Regeln seinerseits neue Regeln hervorbringt. Und in der Griechenland-Spekulationsblase zeigt sich, die Krise des Staates wurde zunächst traditionell angegangen, mit Subventionen und Krediten, und generiert neue Regeln, indem dadurch Spekulanten auf den Plan gerufen werden. Und noch eine Parallele tut sich auf. Denn ebenso wenig wie der moderne Finanzkapitalismus festen und immer anwendbaren Regeln folgt, verstand auch Jacques Derrida seine Methode der Dekonstruktion lediglich als Anleitung. In einem Interview mit der Wiener Zeitschrift Falter sagte Jacques Derrida 1987:
Was ich Dekonstruktion nenne, kann natürlich Regeln, Verfahren oder Techniken eröffnen, aber im Grunde genommen ist sie keine Methode und auch keine wissenschaftliche Kritik, weil eine Methode eine Technik des Befragens oder der Lektüre ist, die ohne Rücksicht auf die Züge des Gegenstandes in anderen Zusammenhängen wiederholbar sein soll. Die Dekonstruktion hingegen befasst sich mit Texten, mit besonderen Situationen. Ich nenne eine Institution ebenso wie eine politische Situation Text, was offenbar zu vielen Missverständnissen geführt hat, weil man mich beschuldigte, die ganze Welt in ein Buch zu stecken.
Die ganze Welt als Text. Vor diesem Hintergrund ließe sich zum Beispiel auch diskutieren, ob sich in der Ökonomie, analog zu diesem rein geisteswissenschaftlichen Begriff, eine dekonstruierende, vielleicht sogar zerstörerische Komponente etabliert hat.
Ich finde, das ist ein philosophisch faszinierender Gedanke, zu sagen, die Welt der Moderne dekonstruiert sich selbst. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie sich zugrunde richtet, sondern dass sie eine Dynamik entwickelt hat, die von konstruktivem Verhalten gar nicht mehr unterscheidbar ist. Alles, was konstruiert wird, kann auch dekonstruiert werden. Und die Dekonstruktion ist selber auch eine Form von Konstruktion. Diese Dynamik müssen wir dem Kapitalismus unbedingt zuschreiben, zumal einer seiner größten Theoretiker, nämlich Joseph Schumpeter, ja geradezu das Wesen des Kapitalismus in der schöpferischen Zerstörung gesehen hat.
Trotz der Krise werden wir aufgefordert, Schulden zu machen. Der deutsche Staat bürgt mit Milliarden und Abermilliarden für verschuldete Banken und Kreditinstitute. Es scheint eine umfassende Begriffsänderung stattgefunden zu haben. Die Wertigkeit des Schuldenmachens ist eine andere geworden. Wenn man der Werbung glaubt, wird dann am meisten gespart, wenn man über seine Verhältnisse lebt. Kann sich Wirtschaft ihr Funktionieren nur noch dadurch beweisen, dass sie ihre eigenen Gesetze, dekonstruktivistisch betrachtet, nicht mehr konsequent anwenden kann, sondern ständig neue hervorbringt, die wiederum neue Fragestellungen aufwerfen? In der traditionellen, heute noch grundlegenden Wirtschaftslehre des 19. Jahrhunderts funktioniert Ökonomie nach mathematischen Prinzipien. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Heute scheint es so zu sein, dass Lösungen nur dazu da sind, neue Probleme erst möglich zu machen. So wurde zwar ein doppelter Bundeshaushalt in die Bankenrettung gesteckt, das heißt, die doppelte Summe dessen, was dem bundesdeutschen Staat pro Jahr als Gesamtetat zur Verfügung steht, als die Geldinstitute durch vorangegangene Börsenspekulationen abzuschmieren drohten. Doch diese Summe floss als frisches Geld wiederum in den Spekulationskreislauf und die Kreditgeschäfte der Banken untereinander, also genau die Teufelskreise, die zur teuflischen Krise geführt hatten. Wenn es stimmt, was Jacques Derrida sagt, und die Welt ein Text ist, dann scheint der Text der Wirtschaft einer zu sein, der in immer höherer Geschwindigkeit neu geschrieben werden muss. Wobei wir wieder an dem Punkt des rasenden Stillstands angekommen wären. Dessen Schöpfer Paul Virilio äußerte sich in seinem Essay »Der Futurismus des Augenblicks«, 2009 in Frankreich erschienen, angesichts der Finanzkrise erneut dazu.
1977 schrieb ich, die Geschwindigkeit bedeute das Altern der Welt. 30 Jahre später ist der Beweis dafür erbracht. Denn die Auswirkungen der globalen Mobilmachung treffen mit voller Wucht auf die Wirtschaftspolitik der reichen Länder, die bis jetzt die Warnung vor diesem Prinzip der Beschleunigung in den Wind geschlagen haben. Doch nun stellt es die Geschichte eines technischen Fortschritts in Frage. Wir sind am Nullpunkt einer Wirtschaft angekommen, die in der Anhäufung von Reichtum übersehen hat, mit welcher Geschwindigkeit die Bewegungen sich immer mehr beschleunigen, was auf das Chaos einer systemischen Krise hinausläuft, die wir schon seit mehr als einem Jahr erleben.
Systemisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nichts außerhalb des Systems eine Krise verursacht und dass ein einziges krisenhaftes Element mehrere andere nach sich zieht. Systemisch bedeutet allerdings auch, dass es dann zu Schwierigkeiten kommt, wenn ein Teil in seiner ursprünglichen Funktion plötzlich aus der Reihe tanzt und den Rest mitzieht. Kommen wir deshalb noch einmal auf den Begriff der Schulden zurück. Ihre ureigenste Bestimmung ist es, Projekte zu finanzieren, für die ein anderer das Geld hat. Man leiht es sich von ihm und zahlt es mit Zinsen zurück. Die Schulden stellen ein Geschäftsrisiko dar und sollen nach Möglichkeit nicht zu oft gemacht werden. Der Idealfall sieht so aus, dass das mit dem geliehene Geld auf die Beine gestellte Unternehmen wiederum neues Geld bringt und so die Wirtschaft weiter ankurbelt. Doch was in den letzten 5 bis 10 Jahren geschieht, ist etwas völlig anderes. Die Banken bieten Schulden an, um damit untereinander handeln zu können. Ein völlig paradoxes Verfahren. Das ist ungefähr so, als würden Sie mir auf Kredit eine defekte Waschmaschine abkaufen, von der Sie erst in einem Jahrzehnt erfahren, ob sie auch tatsächlich funktioniert. Und zu allem Überfluss wären Sie auch noch damit einverstanden, denn schon längst hätten Sie wiederum einen Käufer zu den gleichen Bedingungen gefunden. Während meines Philosophiestudiums war ich des Öfteren pleite. Es war mir peinlich, in der Kreide zu stehen. Doch heute muss man sich für Schulden nicht mehr schämen.
Schulden sind schon seit langem schick, einfach deshalb, weil sie auch sich rechnen. Unser Finanzsystem und vor allen Dingen unser Steuersystem ist so eingerichtet, dass man sich mit Schulden reich rechnen kann. Das heißt, derjenige, der ordentlich wirtschaftet und als braver Bürger seine Spargroschen zur Seite legt und im Übrigen versucht, schuldenfrei zu bleiben, erweist sich gerade als nicht besonders intelligent im Sinne des Wirtschaftssystems. Dass man Schulden benutzen kann, um abzuschreiben, dass man Schulden gewissermaßen kaufen kann, mit denen man sich dann vor dem Finanzamt klug rechnet, das sind natürlich Entwicklungen, die jeden, der nicht in dieser Welt selber beruflich beheimatet ist, erschrecken müssen oder ernüchtern müssen. Aber auch das gehört eben zur Übermacht des Finanzkapitals, dass man als scheinbar ehrlicher, vernünftiger oder aufrechter Mensch wie ein Störfaktor in der Logik der Finanzen nur noch auftaucht und man über sie dann den Kopf schüttelt, wenn sie sagen, ich bin glücklich damit, keine Schulden zu haben.
Postmodern gesprochen herrscht ein System der Regellosigkeit. Gemeint ist damit, dass Wirtschaft nur aus sich heraus stimmig ist und funktioniert, gleichzeitig aber niemand eine Aussage über das mögliche Ende dieses Funktionierens machen kann. Das Gesamte kann immer nur über sich selbst Auskunft geben und ist von außen nicht zu steuern. Regulationsmaßnahmen wären also vor diesem Hintergrund, wie wir ihn jetzt erleben, sinnlos. Und deshalb sollten wir uns in Zukunft immer stärker auf den Einbruch des Unvorhersehbaren einrichten. Mit dieser Regellosigkeit haben wir es seit Entstehung des sogenannten neuen Marktes an den Börsen zu tun. Ende der 80er Jahre entstanden Firmen, die keinen realen und messbaren Warenhintergrund mehr hatten, sondern nur noch reine Spekulationsobjekte für Börsenanleger waren. Damit wurde ein wesentlicher Usus des Aktienmarktes außer Kraft gesetzt. Jedes Wertpapier muss eine Deckung haben. Ein Konzern, der unbrauchbare Produkte herstellt, wird auch schwache Aktien besitzen. Die Aktien des neuen Marktes repräsentierten jedoch keine Produkte im herkömmlichen Sinne. Der Börsencrash von 1987, der in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen wurde, gab Jean Baudrillard den Anlass für eine damals abenteuerlich anmutende Behauptung. In seinem Buch »Die Transparenz des Bösen« schreibt er, dass die bei einem Crash entstandenen Schulden einfach in die Umlaufbahn geschossen worden wären, in der Hoffnung, sie würden dadurch von selbst verschwinden. Baudrillard nahm eine Analogie zum Giftmüll vor, der auch von einem Lager zum nächsten weitergereicht, dadurch allerdings nicht weniger giftig wird.
Wenn die Schulden zu hinderlich werden, stößt man sie ab in den virtuellen Raum, wo sie die Form einer eingefrorenen Katastrophe auf der Umlaufbahn annehmen. Die Schulden werden zu einem Satelliten der Erde, wie die Milliarden Dollar flottierenden Kapitals Satellitenansammlungen geworden sind, die uns unablässig umkreisen. Und es ist sicherlich besser so. Denn die Hoffnung, die fiktive und reale Ökonomie zu versöhnen, ist utopisch. Diese flottierenden Dollarmilliarden sind nicht in reale Ökonomie umwandelbar. Glücklicherweise übrigens. Denn wenn man sie auf wundersame Weise in die Produktionsökonomie zurückfließen lassen könnte, hätten wir damit die wahre Katastrophe. Gewöhnen wir uns daran, im Schatten dieser Auswüchse zu leben. Finanzspekulation, Weltschuld.
Was Jean Baudrillard 1990 analysierte, ging auch zurück auf das, was seine postmodernen Kollegen Gilles Deleuze und Félix Guattari als signifikanten Ketten beschrieben hatten. Im sogenannten Zeichenregime verweist jedes Zeichen wieder auf ein weiteres und nicht mehr auf etwas wirklich Existierendes. Fast kommt es einem so vor, als hätten die Philosophen mit diesen Theorien die jetzige Wirtschaftskrise beschrieben. Wir haben es mit einem unüberschaubaren Gewebe aus Schuldverschreibungen zu tun, die wieder auf andere Schuldverschreibungen hinweisen. Die Risiken mehrerer Firmen wurden zusammengefasst und weiter veräußert. Sind diese Collateralized Debt Obligations, wie sie im Fachjargon heißen, die ökonomische Entsprechung der signifikanten Ketten von Deleuze und Guattari? Norbert Bolz.
Die signifikanten Kette ist in der Tat eine Strukturbeschreibung unserer modernen Welt, sofern sie tatsächlich in ihren Medien nur noch sich selbst verdankt und nicht mehr einer Realität außerhalb ihrer. So wie sich Fernsehsendungen primär nur noch auf sich selbst beziehen, so wie sich Zeitungen vor allen Dingen auf Zeitungen beziehen und nicht mehr auf die Wirklichkeit, so bezieht sich in noch viel radikalerer Weise auch das Geld vor allen Dingen nur noch auf Geld und nicht mehr auf irgendeine andere Deckung. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass das Geld, das weltweit umläuft, fast gar nicht gedeckt ist. Das heißt, es trägt sich selbst. Und genau das ist mit dem Ausdruck der signifikanten Verkettung sehr, sehr gut getroffen. Es handelt sich da also nicht einfach nur um ein Betrugsmanöver, sondern um eine Form der Selbststabilisierung eines dynamischen Systems, das keinen Außenhalt mehr braucht, sondern sich aus der Reproduktion seiner Elemente selber stützt. Sehr modern, entspricht der modernen Systemtheorie, die auch längst davon ausgeht, dass die Elemente, aus denen ein System besteht, von diesem System selber produziert werden.
Der Begriff Signifikantenkette wird uns später noch beschäftigen. Er taucht auf in den 1000 Plateaus, dem grundlegenden Werk des Philosophen Gilles Deleuze und des Psychiaters Félix Guattari, erschienen 1979. Allein der Titel ist postmodern, denn er verweist darauf, dass das Denken sich nicht mehr auf einer Ebene abspielt, sondern mehrere Standpunkte, eben Plateaus, einnehmen sollte. Was das Buch damals zu einer ideengeschichtlichen Sensation machte, war auch die Art und Weise, in der Deleuze und Guattari zu ihren Feststellungen kamen. Denn sie lehnten das traditionelle Erkenntnismodell der Moderne ab, das nach dem Schema eines Baumes funktioniert. Jedes Ideensystem, also der Baum, hat eine Wurzel, einen Stamm und mehrere Zweige. Neben Ideen. Deleuze und Guattari blieben im Reich der Botanik, indem sie den Baum durch das Bild des Rhizoms ersetzten. Denn nach ihrer Meinung funktioniert das Denken wie die weit verzweigten unterirdischen Wurzeln einer Unkraut- oder Erdbeerpflanze. Beides Beispiele für rhizomatische Gebilde. Man weiß nie genau, an welcher Stelle sie aus dem Boden heraustreten. Mit diesem Modell wird es erklärbarer, warum die Spuren alter Ideen in neuen Theorien immer wieder auftauchen. Das Rhizom, eine kleine Knospe, ist plötzlich wieder nach oben gestoßen.
Fassen wir die wichtigsten Merkmale eines Rhizoms zusammen. Im Unterschied zu den Bäumen und ihren Wurzeln verbindet das Rhizom einen beliebigen Punkt mit einem anderen. Jede seiner Linien verweist nicht zwangsläufig auf gleichartige Linien, sondern bringt sehr verschiedene Zeichensysteme ins Spiel. Das Rhizom lässt sich weder auf das eine noch auf das viele zurückführen. Gilles Deleuze und Félix Guattari.
Die Hamburger Philosophin Michaela Ott veröffentlichte 2005 ihre Deleuze-Monographie. Das Buch bietet eine hervorragende Einführung in das zuweilen sehr komplizierte Denken der beiden Franzosen und dessen Berührungspunkte mit der gegenwärtigen Finanzkrise.
Also ich glaube, dass das Funktionieren des Kapitals insgesamt vermutlich rhizomatisch beschrieben werden kann, weil es ja durch permanente Verlagerung vor allen Dingen gekennzeichnet ist und durch eine Beweglichkeit, die im Grunde auch von niemandem mehr überblickt werden kann. Also es gibt, soweit ich weiß, nicht wirklich einen Außenstandpunkt. Es gibt im Grunde nur Beteiligte, natürlich Verstärker an gewissen Schaltstellen. Und ansonsten gibt es nur Akteure, quasi Akteure, die eingebettet sind selber in diesen Kreislauf und in diesen Stromumlauf.
Was diesen Stromumlauf, von dem Michaela Ott spricht, antreibt, bezeichnen Gilles Deleuze und Félix Guattari als Wunschmaschinen. Keine rein ökonomische Kategorie also, sondern eine Mischung aus Technik und Psychologie, die nach ihrer Auffassung am Beginn der Epoche des Kapitalismus steht. Wie keine andere Wirtschaftsform hatte er es verstanden, Wünsche nicht nur zu wecken, sondern auch die ständige Produktion neuer Begehrlichkeiten sicherzustellen. Vergleichen kann man das mit einer Art James-Bond-Logik. Am Beginn des Films bekommt der Agent seine Waffen ausgehändigt, eine Uhr, die schießt, oder einen Kugelschreiber mit Fingerabdruckscanner. Der Film ist natürlich so konstruiert, dass 007 diese Geräte braucht. Ähnlich verhält es sich mit der modernen Konsumgesellschaft. Wir kaufen uns Sachen, von denen man uns erst erklären muss, wozu sie zu gebrauchen sind.
Der Kapitalismus war und ist noch immer eine gewaltige Wunschmaschine. Die Ströme an Geld, an Produktionsmitteln, an Arbeitskräften, an neuen Märkten, das alles ist fließender Wunsch. Man braucht nur die Summe der Zufälle zu betrachten, die am Ursprung des Kapitalismus stehen, um zu erkennen, wie sehr er Überschneidung von Wünschen gewesen ist und wie sehr seine Infrastruktur, seine Ökonomie selbst untrennbar mit Wunschphänomenen verbunden waren. Gilles Deleuze.
Beim Betrachten der Finanzkrise, die ja auch eine Krise des Konsums ist, könnte man auf die Idee kommen, dass das Ende dieser Wunschmaschine erreicht ist oder sie zumeist einen so schweren Defekt aufweist, dass eine Reparatur nur noch unter großen Opfern zu bewerkstelligen ist. Doch stimmt das wirklich? Ausgerechnet im Jahr 2009, auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkatastrophe, ist der Konsum in den Privathaushalten nicht nennenswert zurückgegangen. Die Arbeitslosenzahlen stiegen nicht wesentlich und die Zahl der Unternehmenspleiten blieb überschaubar. Gilles Deleuze, der 1995, 3 Jahre nach seinem Freund Félix Guattari, verstarb, was würde er heute sagen angesichts des Patientenmarktwirtschaft, der in immer kürzeren Abständen hochgepäppelt und neu therapiert werden muss? Wäre die gegenwärtige Krise ein endgültiger Beweis für das Scheitern all dieser Versuche, für das Nichtfunktionieren unseres Wirtschaftssystems? Michaela Ott.
Ich glaube, dass Deleuze und Guattari das nicht sagen würden, weil sie in der Krise keinen Widerspruch, keinen Beleg für das Nichtfunktionieren des Kapitalismus erblicken würden, beziehungsweise für das Nichtfunktionieren dessen, was sie mit dem Kapitalismus, mit seinen Waren und seinen Geldströmen verbinden. Sie schätzen ja am Kapitalismus gerade die Freisetzung der Ströme, ihre gewisse Dekodierung, eine Loslösung von eindeutigen Wertsetzungen, gerade weil es in einer gewissen Weise dem entspricht, was Sie selber als das Funktionieren des Unbewussten beschreiben. Das Funktionieren des Unbewussten steht ja für Sie unter dem Lustprinzip. Das Funktionieren des Unbewussten sind Wunschartikulationen, die durch das Lustprinzip geregelt und verstanden werden. Den Kapitalismus sehen Sie ganz analog als etwas, was eine Bewegung auslöst, also sich von Gegenständen und Wertäquivalenzen löst, sich selber potenziert und übersteigt. Und Sie schreiben immer, dass dazu auch Krisen gehören. Also die Krise ist für Sie gerade kein Gegenbeweis für das Funktionieren. Und insofern würde ich vermuten, dass Sie nicht sagen würden, dass die Wunschmaschinen an ihr Ende gekommen sind, wenn Sie auch durchaus sehen würden, dass es Sieger und Verlierer in diesem Prozess gibt.
Wie in Ihrem Erkenntnismodell des Rhizoms, in dem in einer Idee mehrere unterschwellige Ideen und Theoreme zusammenlaufen, so sind auch die Gedanken des französischen Philosophenduos heterogen. Das heißt, sie verdanken sich nicht nur einem grundlegenden Zugang. In ihren 1000 Plateaus laufen Sprachwissenschaft, Soziologie, Ethnologie und schließlich Psychiatrie zu einem Strang zusammen. Und gerade die letzte Disziplin, die Lehre von den geistigen Krankheiten und deren Heilung, nimmt eine nicht unwesentliche Rolle ein. Denn Deleuze und Guattari bescheinigen dem Kapitalismus wahnhafte Züge. Jener Wahn, von dem es in Shakespeares Hamlet heißt, dass er Methode hat.
Auf dem Grund jeder Vernunft lauert der Wahn, das Abdriften. Im Kapitalismus ist alles rational, außer dem Kapital oder dem Kapitalismus. Ein Börsenmechanismus ist völlig rational. Man kann ihn verstehen, erlernen. Die Kapitalisten wissen sich seiner zu bedienen. Und dennoch ist er völlig wahnwitzig, irre. Gilles Deleuze.
Gleichwohl funktioniert er nicht unbedingt mit klaren und deutlichen Worten. Banker sagen nicht ausdrücklich, dass sie auf diese oder jene Wertpapiere setzen, insofern sie nicht wirkliche Akteure im Blick haben. Wenn sie das Funktionieren des Kapitals in Szene setzen, kann man tatsächlich sagen, dass alles offen liegt und trotzdem nichts eingestanden oder offengelegt werden muss. Geheimnis würde auch bedeuten, dass nicht jeder daran teilnehmen darf. Doch das glatte Gegenteil ist der Fall. Unser Wirtschaftssystem lebt davon, dass jeder partizipiert, potenziell zumindest. Am Beispiel der Immobilienkrise in den USA, mit der alles anfing, gelingt der Nachweis, dass auch die Krisen des Systems aufgrund dieser Beteiligung entstehen. Für die Häuslerbauerkredite brauchte nämlich ein Interessent nicht einmal eine Verdienstbescheinigung oder eine feste Arbeitsstelle. Das war nur möglich, da die Kreditgeber von vornherein vorhatten, mit den Schulden zu handeln, sie weiter zu verkaufen für einen geringeren, aber dafür schnelleren Profit. Die faulen Kredite zirkulierten weiter und verwiesen alsbald nicht mehr auf real einziehbares Geld. Am Ende hatte die Bank Y eine Schuldverschreibung von der Bank Gamma übernommen, diese wieder von dem Geldinstitut Omega und so weiter. Andere Sparten der Ökonomie wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sieht man getreu der postmodernen Philosophie Kreditverträge als ein Zeichensystem, so waren diese Zeichen im Fall der CDOs und CDS wertlos geworden. Hinzu kam die Sogwirkung auf den Rest der Volkswirtschaften. Erstaunlich, wie sich vor diesem Hintergrund Passagen aus Gilles Deleuze und Félix Guattaris Klassiker »Tausend Plateaus« anhören.
Was aber zählt, ist weniger die Zirkularität von Zeichen, sondern die Mannigfaltigkeit von Kreisen und Ketten. Das Zeichen verweist nicht nur auf andere Zeichen innerhalb desselben Kreises, sondern von einem Kreis oder einer Spirale auf andere. Das signifikante Zeichenregime hat eine einfache allgemeine Formel. Jedes Zeichen verweist auf ein anderes. Es verweist bis ins Unendliche nur auf Zeichen. Die Aussage überlebt ihren Gegenstand. Der Name überlebt seinen Träger.
Übersetzt in die Sprache der Wirtschaft heißt dies, das signifikante Zeichenregime der Ökonomie erzeugt erst Bedeutung. Seine Bestandteile, Derivate, Schuldverschreibungen, Kreditverpflichtungen verweisen immer wieder auf neue Zeichen und nicht mehr wie sonst auf reale Größen. Wie die russischen Babuschka-Puppen wird mit jeder enthüllten Figur lediglich eine neue, kleinere sichtbar, die wiederum eine noch kleinere enthält. Was diese Überlegungen von Deleuze und Guattari zum Zeichensystem unserer Sprache für das Wirtschaftssystem so interessant macht, ist die schwierige Deutbarkeit von Zeichen, die früher einfacher zu interpretieren waren. Normalerweise verweisen sie immer auf etwas. In der Regel sind sie leicht zu verstehen. Doch wenn Währungssymbole, Werte, Zahlen und Zinssätze ihre Entsprechung zum Zeichen verlieren, kommen Zeichendeuter ins Spiel. Interpretierende Börsen- und Wirtschaftspriester, Anlageberater und Analysten. Und gerade das macht das Dubiose und Schleierhafte, das Nicht-Greifbare der jetzigen Finanzmisere aus. Um zu erkennen, um was es sich handelt, können wir uns nicht mehr auf uns bekannte Referenzen beziehen, sondern müssen uns auf Erklärungen verlassen, die wir nicht nachprüfen können. Die unverständliche Zeichenkette des modernen Wertpapier- und Anlagehandels musste die Zeichendeuter gleich mitliefern. Und das machte die Gefährlichkeit der neuen Spekulationspraxis aus. Jean Baudrillard hatte zur Erklärung solcher Phänomene den Begriff des Simulacrums, auf Deutsch Trugbildes, verwendet. Reale Dinge oder Vorgänge werden kopiert, bis eine Unterscheidung zwischen Original und Kopie, Imagination und Realität nicht mehr möglich ist. Finden sich Spuren dieses Denkmodells auch in den 1000 Plateaus von Deleuze und Guattari?
Wir beginnen in jeglicher Weise, auch in der Weise unseres Denkens und unseres Handelns, auf der Basis von etwas, dessen Ursprünglichkeit wir eigentlich nicht kennen. Also wir kennen nicht den Ursprung unseres eigenen Körpers beispielsweise, sondern wir kennen überhaupt keine Ursprünge. Wir wissen nicht, wo wir den Beginn der Welt oder sowas anzusetzen haben. Wir müssen sozusagen vorbildlose Erste ansetzen, und gelegentlich hat man bei dem Funktionieren des Kapitals den Eindruck, dass es genauso agiert. Es handelt etwas, es bringt Größen in Umlauf, es setzt auf Größen, es verdoppelt und vervielfacht den Preis und den Wert von Größen, ohne diese Größen zu kennen. Also in diesen ganzen Wertpapieren und in dieser schmutzigen Ware ist es ja sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, dass selbst die Banker offensichtlich nicht mehr wussten, mit welchen Simulakren sie handeln. Also sie haben mit Paketen gehandelt, deren Inhalt sie nicht kannten. Und das hat mich sehr stark an diese Simulakrenhafte erinnert, dass zwar etwas generiert, sich selbst aber unbekannt bleibt und differente Größen einschließt, die gleichwohl Bewegungen freisetzen. Wir befinden uns in bestimmten Werdensprozessen, wir stehen mittendrin in gewissen Vorgängen, ohne letzten Endes die Herkunft dieser Vorgänge ableiten zu können.
Ein fataler Zusammenhang. Denn zu Ende gedacht bedeutet dies, dass wir alles nur im Nachhinein erschließen können. Wir nehmen zwar Symptome wahr, aber wir können sie nicht erkennen. Wir sehen, dass Banker sich offensichtlich mit Wertpapieren beschäftigen, ohne nach deren tatsächlichem Wert zu fragen. Ähnlich wie auf dem Kunstmarkt. Der Preis eines Bildes wird lediglich von dem momentanen Hype, den der jeweilige Künstler hat, bestimmt. Ebenso wenig wie sein Bild haben Zertifikate und andere angeblich todsichere Geldanlagen offenbar einen zuweisbaren Gegenwert gehabt. Ist das Reich der Zeichen mächtiger geworden als das, was sie bezeichnen sollten? So wie es Jean Baudrillard in seiner Schrift »Die Transparenz des Bösen« geschrieben hatte?
Wenn die Dinge, die Zeichen, die Handlungen von ihrer Idee, ihrem Begriff, ihrem Wesen, ihrem Ursprung und ihrer Bestimmung befreit sind, treten sie in endlose Selbstreproduktion. Die Dinge funktionieren weiter, während die Idee von ihnen längst verloren gegangen ist. Sie funktionieren weiter in totaler Gleichgültigkeit gegenüber ihrem eigenen Gehalt. So ist die Idee des Fortschritts verloren gegangen, aber der Fortschritt funktioniert weiter. Die Idee des Reichtums, die der Produktion zugrunde liegt, ist verschwunden, aber die Produktion setzt sich aufs Schönste fort. Gibt es nicht in jedem System, in jedem Individuum einen geheimen Trieb, sich von der eigenen Idee, dem eigenen Wesen freizumachen, um in alle Richtungen wuchern zu können?
Tatsache ist natürlich, dass sich die Zeichen selber lösen von Gegenständlichkeiten, ne? Dass sie ein eigenes Regime ausbilden, dass es Systeme gibt, die sich letzten Endes selber hervorbringen und die nicht dadurch bestimmt werden können, dass sie einen Referenzcharakter haben, also dass sie auf etwas verweisen, sondern dass sie sich als Systeme selber generieren. Deswegen gibt es ja auch ein eigenes Regime der Kunst, das davon lebt, dass Kunst auf Kunst reflektiert. Also an der Kunst ist es besonders auffällig, dass sie zum Teil damit auch ein System für Eingeweihte wird, weil es tatsächlich ein relativ geschlossenes Zeichensystem ist. Und für die Ökonomie gilt das in gleichem Maße.
In jeder Hinsicht hat der Kapitalismus ein ganz besonderes Merkmal. Seine Fluchtlinien sind nicht nur Schwierigkeiten, auf die er stößt, es sind Bedingungen seiner Ausübung. Er erweitert ständig seine Grenzen und befindet sich immer in der Situation, an neuen Grenzen neue Lecks, neue Fluchtstellen abdichten zu müssen. Er hat keines seiner Grundprobleme gelöst. Es gelingt ihm nicht einmal, in einem einzigen Land die Erhöhung der Geldmenge innerhalb eines Jahres vorauszusehen. Unablässig überschreitet er seine Grenzen, die weiter entfernt erneut auftauchen. Er begibt sich in erschreckende Situationen in Bezug auf seine eigene Produktion. Allenthalben gibt es Lecks, die an den verschobenen Grenzen des Kapitalismus immer neu entstehen. Gilles Deleuze.
Eine zentrale Kategorie des modernen Geschäftslebens wird in dem augenblicklichen Durcheinander der sich ablösenden Rettungsaktionen immer häufiger genannt. Die des Vertrauens. Schon Immanuel Kant, der Philosoph der deutschen Aufklärung, hatte in dem ehrbaren Kaufmann eine wichtige Größe des funktionierenden Gemeinwesens gesehen. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, scheint diese immaterielle Größe völlig verschwunden zu sein. Und es gibt Stimmen, die das als den eigentlich desaströsen Aspekt der Krise sehen. Bankkunden wurden von sogenannten Beratern Produkte aufgeschwatzt, die die smarten Herren selber nicht verstanden. Lassen wir in einem kurzen Exkurs jemanden zu Wort kommen, der nichts mit Philosophie und schon gar nichts mit Postmoderne zu tun hat. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum vertritt heute als Rechtsanwalt betrogene Bankkunden vor Gericht. Er ist Mitautor des Buches »Abkassiert – Die skandalösen Methoden der Finanzbranche«, erschienen im Herbst 2009, und hat sich darin hauptsächlich mit dem Wertewandel des Begriffs Vertrauen beschäftigt, wie er im modernen Geschäftsgebaren zum Ausdruck kommt.
Das ist sehr merkwürdig. Das Vertrauensverlust, der mindestens in Kauf genommen wird, ja letztlich dem Geschäft schadet. Die Welt ist auf kurzfristigen Erfolg angelegt heute, auf kurzfristig ökonomischen Erfolg. Und das spielt offenbar eine geringere Rolle als früher. Der ehrbare Kaufmann, der Banker, dem man vertrauen kann, konnte. Nicht wahr? Eine renommierte Bank in Köln, Oppenheim, ist von den führenden Bankern kaputt gemacht worden. Sicher werden Leute ihr Geld verlieren, Mitarbeiter verlieren ihre Beschäftigung. Also wer hätte das gedacht? Auch Firmen, die felsenfest auf dem Boden standen, plötzlich das Vertrauen der Märkte verloren haben. Das kommt ja noch hinzu. Es gibt das gebündelte Vertrauen der Märkte, die plötzlich eine Firma nicht mehr akzeptieren.
Aber gelernt haben die Banker aus diesem Verlust des Vertrauens ihrer Kunden offenbar nichts, denn es wird munter weiter spekuliert und weiter falsch beraten. Die Casinos sind wieder geöffnet. Versuche, die großen Spekulanten an die Leine zu legen, die auf Kosten der Steuerzahler spekulieren, zum Beispiel auch gegen Griechenland und den Euro, haben noch nicht gefruchtet. Trotzdem, wo liegen die Chancen eines Umdenkens? Gerhard Baum.
Es gibt einen Besinnungsprozess, die Rahmenbedingungen zu verbessern und sich darauf zu besinnen, dass Marktwirtschaft, wie Erhard gesagt hat, eine Veranstaltung letztlich für Verbraucher ist und nicht für die Wirtschaft. Und deshalb geht es um die Transparenz der Produkte, es geht um die Waffengleichheit im Streit zwischen beispielsweise Banken und Anlegern, die ist nicht gegeben, im ganzen Bereich der Beweiserhebung nicht gegeben. Es gibt keine vernünftige außergerichtliche Streitschlichtung. Wir haben keine Finanzaufsicht, die in besonderer Weise auch auf den Verbraucher gerichtet ist. Es ist ein enormer Nachholbedarf an Rahmenbedingungen, mit denen wir Menschen, von denen wir ja im Grunde erwarten, dass sie selbstständig auf dem Markt für ihre Zukunft sorgen, dass wir diese Menschen auch, soweit es geht, schützen. Und wenn die Marktwirtschaft nicht gebändigt wird, wenn sie also in einem moralischen Vakuum stattfindet, wenn Werte gar keine Rolle spielen, sondern nur irgendwelche Marktmechanismen, dann geht das immer schief. Der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft ist eine wertorientierte Marktwirtschaft.
Sehe ich mir noch einmal das letzte Schreiben meiner Bank an, in dem mir ein Kredit schmackhaft gemacht wird, dann drängt sich eine Frage auf. Wie wurde die moderne Wirtschaft zu dem, was sie ist? Landläufige Erklärungsversuche gehen dahin, rein innerökonomische Einflussfaktoren verantwortlich zu machen. Denn wenn man sich anschaut, wie über Ökonomie diskutiert wird, dann hat man den Eindruck, ökonomische Sachzusammenhänge stehen ausschließlich für sich. Ich glaube jedoch, dass dahinter eine Geisteshaltung steckt, im Grunde ein bestimmtes Realitätsverständnis. Ökonomisches Denken scheint nicht in Verbindung zu stehen mit anderem gesellschaftlichen, kulturellen Denken, sondern bildet einen in sich geschlossenen Sachzusammenhang. Ein Realitätsverlust? Noch einmal Jean Baudrillard.
Das ist der Zustand der Simulation, in dem wir alle Szenarios nur mehr durchspielen können, weil sie bereits stattgefunden haben. Real oder virtuell. Wir leben in einer grenzenlosen Vervielfältigung von Idealen, Phantasmen, Bildern und Träumen, die von nun an hinter uns liegen und die wir dennoch in einer gewissen schicksalhaften Gleichgültigkeit weiter produzieren müssen.
Geboren am Beginn des Wirtschaftswunders bin ich aufgewachsen mit den Ideen der sozialen Marktwirtschaft. Partnerschaftlichkeit und gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Die Architekten dieser ökonomischen Ideen waren nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch Wirtschaftsethiker. Der Kapitalismus galt hier bei uns in der Bundesrepublik als bezwungen, wo jeder von Geld- und Warenströmen profitierte. Doch heute, in der postmodernen Ökonomie, scheint es keine Moral des sozialen Wirtschaftens mehr zu geben. Der Bonner Wirtschaftsethiker Professor Martin Bohms beschäftigt sich seit Jahren mit Sozialethik und öffentlicher Kultur und damit kritisch mit unternehmerischer Verantwortung und den möglichen Analogien postmodernen Denkens und turbokapitalistischen Wirtschaftens.
Ich glaube, dass man hier eine Parallele ziehen kann. Die Grundauffassung der Postmoderne, wenn es überhaupt eine einheitliche Grundauffassung gibt, das widerstrebt ja fast schon dem postmodernen Impetus, aber die Grundauffassung wäre ja zu sagen, wir müssen weg von den großen Erzählungen. Das heißt also, wir können nicht mehr die großen Ganzheitsentwürfe machen, über die wir Welt erklären können. Und die Folge war ja eine Separierung von Teillogiken. Eine ökonomische Teillogik, wie sie in der Systemtheorie von Luhmann etwa dann postuliert wurde, eine ethische Teillogik, das heißt eine Separierung aller dieser Bereiche. Aus Angst, wenn man das so formulieren will, einem metaphysischen, alles erklärenden Prinzip zum Opfer zu fallen. Dieser Befreiungsschlag, der eigentlich damit intendiert war, zu sagen, wir können nicht mehr alles aus einem absoluten Prinzip erläutern, der hat eigentlich gar nicht so sehr dazu geführt, dass wir jetzt lauter Relativismen haben, sondern nach meiner Auffassung haben wir jetzt eine ganze Flut von sich selbst absolut setzenden Teillogiken.
Diese sich selbst absolut setzenden Teillogiken weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem auf, was Gilles Deleuze und Félix Guattari unter Rhizom verstanden. Nichts lässt sich mehr auf nur eine Ursache zurückführen. Und deshalb ist auch nichts mehr mit nur einer methodischen Vorgehensweise zu lösen. Das würde bedeuten, dass wir ein Nebeneinander von nicht zu durchschauenden Verbindungen haben und nicht mehr eine große zusammenhaltende Idee, wie beispielsweise die der sozialen Marktwirtschaft, dem freien Spiel der Kräfte oder dem ehrbaren Kaufmann. Und schon gar nicht die einer Ökonomie, die an der Schaffung von Werten interessiert ist.
Denn ihr Motor ist nicht mehr die Infrastruktur der materiellen Produktion, sondern die Destabilisierung der realen Märkte und Ökonomien. Es ist der Triumph einer Ökonomie, die sich von Ideologien, Sozialwissenschaften und der Geschichte freigemacht hat. Eine Ökonomie, die selbst von Ökonomie frei und der reinen Spekulation anheimgegeben ist, einer virtuellen Ökonomie, frei von allen realen Ökonomien. Die politische Ökonomie geht vor unseren Augen zugrunde, indem sie sich in eine Transökonomie der Spekulation verwandelt, die ihre eigene Logik aufs Spiel setzt. Wertgesetz, Marktgesetze, Produktion, Mehrwert, klassische Logik des Kapitals und die so also nichts mehr Politisches oder Ökonomisches an sich hat. Ein reines Spiel mit flottierenden und willkürlichen Regeln. Ein Spiel mit der Katastrophe. Die Spekulation ist die Ekstase des Werts, ohne Bezug zur Produktion oder zu den realen Bedingungen. Jean Baudrillard.
Zunächst muss man feststellen, dass die Philosophie sich nicht gerade bemüht, ihre Kompetenz in diesen Bereichen zu zeigen. Und das ist auch etwas, was man vorwerfen muss. Die Philosophie hat sich in einer nicht zu rechtfertigenden Weise herausgezogen aus solchen Fragestellungen. Es gilt fast als exotisch, obwohl eigentlich das Problem der Stellung der Ökonomie zur Gesellschaft virulent ist. Es gilt trotzdem fast als exotisch, sich philosophisch zu äußern. Ich halte es für ganz wichtig, dass die Philosophie zunächst mal klärt, was sie überhaupt kompetent zu Fragen der Ökonomie sagen kann. Und da kann man eines feststellen, wenn da eine Kompetenz unterstellt wird, dann wird das meistens unter dem Label angewandte Ethik gemacht. Das heißt also, man schaut sich an, was passiert in der Ökonomie und begleitet das dann, so im philosophischen Ruderboot, was hinter dem Tanker der Ökonomie herfährt, und schaut, wie man da eine Leine rüberwerfen kann. Ich glaube, dass das die falsche Auffassung ist, was Philosophie zur Ökonomie zu sagen hat.
Einfacher und erklärbarer ist die Welt weder durch die postmoderne Philosophie noch durch die moderne Schuldenwirtschaft geworden. Vielleicht lässt sich sogar sagen, dass die schuldenfinanzierte Finanzspekulation beginnt mit einer Spekulation im Denken. Dass das Irreale der Zertifikate und Derivate seine Entsprechung im Denken findet. Lässt er sich also herstellen, ein deutlicher Zusammenhang eines philosophischen Gegenstandes mit einem ökonomischen? Und hat das postmoderne Denken die gegenwärtige Krise tatsächlich bereits vorgedacht, prognostiziert und prophezeit? Martin Bohms.
Ich glaube eher, dass die Postmoderne die Krise zum Teil sozusagen geistig vorbereitet hat oder mit vorbereitet hat. Und zwar insofern, weil sie eben davon ausgegangen ist, ja diese Beliebigkeit, das ist jetzt auch ein bisschen eine Interpretation, eine nicht gutwillige Interpretation, wenn man so will, die Beliebigkeit von Diskursen und Teillogiken zu postulieren. Ich glaube gar nicht, dass das Problem darin besteht, dass diese Beliebigkeit unbedingt ein Problem sein muss. Ich halte es auch für richtig, nicht mehr auf letzterklärende Prinzipien zu gehen. Ich glaube nur, dass diese Form der Freisetzung aus ganzheitlichen rationalen Systemen dazu geführt hat, dass sich kleine Parallelabsolutheiten gebildet haben. Das heißt, wir reden gar nicht von wirklich relativen Zusammenhängen, sondern von neu verabsolutierten. Nur, dass die nicht mehr unter dem Namen des Absoluten daherkommen und deswegen für die Realität gehalten werden. Und insofern sehe ich also eher einen Einfluss des postmodernen Denkens, was diesen Entwicklungen in der Ökonomie, den krisenhaften Entwicklungen, mit Vorschub geleistet hat. Nicht im Sinne eines unmittelbaren 1:1 Kausalzusammenhangs, um Gottes Willen, aber im Sinne davon, dass ein bestimmtes geistiges Bett hier bereitet wurde.
Was im Moment festzustellen ist, Orientierungslosigkeit. Man merkt es in Äußerungen von Ökonomen, Unternehmen und nicht zuletzt Politikern, die sagen, hier ist einiges schiefgelaufen, irgendetwas müssen wir anders machen. Ökonomische Erklärungsprinzipien oder auch Zielsetzungen funktionieren nicht mehr mit der Absolutheit vergangener ökonomischer Epochen. Man weiß jedoch noch nicht, was folgt. Die postmoderne Philosophie hatte festgestellt, wir leben in einer Art von geistiger Desorientierung. Die momentane Wirtschafts- und Finanzkrise zeigt, wir leben auch in einer ökonomisch-politischen Desorientierung.
Gab es, wird es eine echte Katastrophe geben? Antwort: Es wird keine reale Katastrophe geben, da wir unter dem Zeichen der virtuellen Katastrophe leben. Bei dieser Gelegenheit hat sich vor allem eins überdeutlich gezeigt: das Missverhältnis zwischen fiktiver und realer Ökonomie. Jean Baudrillard.
Als Philosoph der Postmoderne verweigerte Jean Baudrillard die Tatsache einer echten Katastrophe. Nun haben die Banker einen fundamentalen Denkfehler begangen. Wie er begriffen sie Realität als nur mehr virtuell vorhanden. Die schwerwiegenden Folgen sind bekannt. Was werde ich nun dem freundlichen Bankmitarbeiter sagen, wenn er mich das nächste Mal anruft und mir den Abschluss eines Kreditvertrages anbietet? Natürlich nicht, ohne mir vorher zu sagen, welche Wünsche ich mir jetzt wieder erfüllen soll. Vielleicht sollte ich es mal so versuchen. Im Getriebe meiner Wunschmaschine hat sich mächtig Sand angesammelt. Deshalb möchte ich nicht Bestandteil einer signifikanten Kette werden, sondern stattdessen den rasenden Stillstand dekonstruieren. Und vor allem möchte ich eines: weiterhin vom Schreiben leben und nicht von geliehenem Geld.
Das fast perfekte Verbrechen. Postmodernes Denken und Wirtschaftskrise. Von Michael Reitz. Mit Norbert Bolz, Michaela Ott, Gerhard Baum, Martin Bohms. Sprecher: Andreas Neumann. Zitate: Christian Baumann, Thomas Leubel, Stefan Wilkening. Ton und Technik: Roland Böhm. Regie: Barbara Schäfer.